ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mehr Gefühl wagen. Retten wir die Demokratie mit Emotionen, heißt das Thema heute. Ich bin Eva Röder. Die Angst vor der Klimakrise, die Wut über das Heizungsgesetz, die Verzweiflung angesichts der Brutalität des Krieges. Viele dieser politischen Debatten, die wir gerade führen, sind emotional hoch aufgeladen. Wie umgehen mit diesem Durcheinander der Gefühle? Während Populisten versuchen, die Stimmung anzuheizen, geben andere den distanzierten Vernunftpolitiker. Fakten statt Emotionen, nüchterne Argumente statt extremer Affekte. Aber ist eine Politik ohne Gefühle überhaupt möglich? Nein, da ist sich die Forschung auch inzwischen einig. Die Neurowissenschaftlerin Maren Urner geht sogar noch einen kleinen Schritt weiter und fordert von der Politik emotionale Reife statt reiner Sachlichkeit. Was heißt das aber für unseren Umgang mit Gefühlen? Welche Rolle sollen sie in der Politik und in der politischen Kommunikation spielen? Und lässt sich die Demokratie mit guten Gefühlen retten? Darüber wollen wir heute diskutieren im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei sind Professor Dr. Ute Frevert. Sie hat bis vor kurzem den Forschungsbereich Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung geleitet. Dr. Johannes Hildje, Politik- und Kommunikationsberater, unter anderem für die Grünen. Und Professor Dr. Maren Urner, Neurowissenschaftlerin. Sie haben zuletzt das Buch veröffentlicht, Radikal emotional, wie Gefühle Politik machen. Frau Urner, können Sie mir mal da gerade ein konkretes Beispiel nennen, wie machen Gefühle Politik?
Ja, jede politische Entscheidung oder noch vorher Diskussion ist geprägt durch verschiedene Werte und Bedürfnisse. Und diese Werte und Bedürfnisse sind, wenn wir eine Ebene tiefer, sozusagen ein bisschen zellulärer oder fast molekularer draufschauen, nichts anderes als ein Mix aus Gefühlen und mehr oder weniger komplizierten Emotionen. Denn nur weil wir eine bestimmte Vorliebe, also zum Beispiel sagen, naja, wir finden Freiheit, was auch immer das wiederum dann bedeuten mag, wichtig oder vielleicht sogar wichtiger als Sicherheit, können wir ja in einen politischen Diskurs oder Austausch gehen, weil wir eben abwägen, weil wir unterscheiden können, können wir dann manchmal am Ende auch mehr oder weniger gut entscheiden. Und diese Unter- und Entscheidungen sind einfach immer dadurch geprägt, was uns wichtig ist, was wir für richtig und falsch halten. Und das sind emotionale Fragen.
Mhm. Frau Frevert, was würden Sie sagen? Sie haben sich jetzt historisch mit dem Thema Gefühle beschäftigt, auch wie Gefühle Politik machen und auch wahrgenommen werden, die unterschiedlichen Gefühle. Gerade herrscht ja so der Eindruck, eigentlich ist alles so hoch emotional überladen. Ist das heute mehr als noch früher? Nehmen wir jetzt mal die Zeit seit 45 in Deutschland.
Ja, wir neigen natürlich immer dazu, nur auf den Moment zu schauen und nehmen dann alles unglaublich dramatisch wahr. Für Historikerinnen und Historiker bleibt dann die Aufgabe, das alles ein bisschen niedriger anzusiedeln. Wenn ich mich erinnere an die 70er Jahre zum Beispiel, an die Auseinandersetzung über die Willy Brandtsche Ostpolitik, den Hass, den Willy Brandt persönlich erlebt hat, die öffentliche Empörung darüber. Schon damals wurden Galgen mit seinem Konterfei herumgetragen. Das ist nicht eine Erfindung von Pegida dann 40 Jahre später gewesen. Also Gefühle sind in einer partizipativen Demokratie immer mit dabei. Und der Eindruck, den wir oft eben jetzt haben, oh Gott, bei uns geht es durch die Decke und sind alle außer Rand und Band und hoch emotionalisiert, den würde ich aus historischer Perspektive nicht teilen.
Herr Hildje, in Ihrer praktischen Erfahrung, Sie sind jetzt auch schon eine Weile im Geschäft, würden Sie sagen, wenn Sie eine politische Strategie entwickeln, da nimmt das Thema Gefühle auch einen größeren Raum ein? Oder stimmen Sie da Frau Frevert zu, das ist eigentlich immer schon irgendwie Teil dessen gewesen?
Ich glaube, es gibt heute neues und gesteigertes Bewusstsein für die Bedeutung von Emotionalität auch in der politischen Kommunikation. Es hat sich mittlerweile so ein bisschen die Analyse durchgesetzt, dass die politischen Emotionen sehr stark von den politischen Rändern, von populistischen, auch Extremkräften dominiert und geprägt werden. Und da gibt es dann aber unterschiedliche Reaktionen drauf. Also es gibt einen Teil der Politikerinnen und Politiker, die sagen, wenn die Menschen ohnehin schon so emotionalisiert sind, beziehungsweise andere Kräfte das auch sehr destruktiv einsetzen, dann ist meine Antwort darauf, dass ich mehr Sachlichkeit anbiete. Und da schwingt aber auch ein bisschen so das Verständnis mit, meines Erachtens das falsche Verständnis, Emotionalisierung hätte mit Entsachlichung automatisch zu tun. Und der Bundeskanzler ist ein Vertreter dieses Lagers, würde ich sagen. Mhm. Dann gibt es dann noch so ein zweites Lager und das will dann diesen, ich sag jetzt mal etwas zugespitzt rechtspopulistischen und rechtsradikalen Emotionen, die sehr dominant sind, würde ich sagen, bei uns, beizukommen, indem man teilweise diese Form der Emotionalisierung übernimmt. Also eine Diskriminierung von gesellschaftlichen Gruppen, vielleicht nicht unbedingt genauso scharf formuliert, aber trotzdem ähnliche Emotionen aktiviert, auch eine Anfeindung der politischen Konkurrenz vornimmt. Und da fehlt es dann meines Erachtens manchmal sozusagen an einer demokratischen Emotionalisierung, also etwas, was demokratiekompatibel ist und nicht über Grenzen der demokratischen Grundwertung, Grundprinzipien hinausgeht.
Okay, also wenn wir jetzt gerade über diese Emotionalisierung, über die wir sprechen, meinen wir vor allem natürlich, naja, negative Gefühle, Angst, Hass, Hetze etc. Ist es denn so, Frau Urner, dass wenn man dem jetzt was Positives entgegensetzen würde, zum Beispiel Kamala Harris hat es ja anfangs versucht, auf ihrem Nominierungsparteitag war die ganze Zeit von Joy die Rede, sie wollte irgendwie eine positive Vision in die Zukunft weisen, das hat sich jetzt auch entscheidend gedreht, weil es vielleicht einfach nicht funktioniert?
Nee, da spielen natürlich ganz, ganz, also nee ist die kurze Antwort, okay. Etwas längere vielleicht so die Richtung, die ich jetzt versuche. Da spielen natürlich verschiedene Dinge mit rein. Also erstens ist es keine Schwarz-Weiß-Antwort oder sollte es nicht sein, sondern eine differenzierte Antwort, wo wir drauf schauen, ja, welche Aspekte, welche Zutaten beeinflussen denn unseren Diskurs und vielleicht jetzt speziell eben unseren politischen oder gesellschaftspolitischen Diskurs. Und das eine ist natürlich das, was PolitikerInnen sagen und in die Welt senden, und das andere ist natürlich mindestens die mediale Diskussion darüber, also sprich das, worauf die PolitikerInnen selbst dann eigentlich nur noch zwar einen Einfluss haben, aber eben keinen vollumfänglichen. Und dann natürlich eben auch jetzt nicht nur die klassischen Medien betreffend, sondern alles, was wir heutzutage dann eben auch im Netz oder sonst wo digitale Medien und so weiter beobachten können. Und da können wir einfach festhalten, dass verschiedene Dinge, die alle durch unser Hirn, da kommt jetzt die Neurowissenschaftlerin in mir zum Sprechen, in unserem Hirn dafür sorgen, dass wir beispielsweise, wenn es um dieses schnelle Klicken, Swipen und so weiter geht, Negatives im Mittel schneller, intensiver und besser verarbeiten als Neutrales und Positives. Das ist einfach in uns so veranlagt, weil es ein Überlebensmechanismus ist. Weil unser, wie ich auch immer sehr gern und liebevoll, absolut liebevoll sage, unser Steinzeithirn, weil sich eben die Funktionsweisen seitdem nicht großartig verändert haben, uns vor allem versucht, am Leben zu halten. Und eine verpasste negative Nachricht natürlich dann eben eine Gefahr bis hin zu einer tödlichen Gefahr bedeuten kann. Und genau dieser ganz einfache Mechanismus wird digital nochmal mehr, naja, ausgeschlachtet, klingt jetzt sehr extrem, aber letztendlich ist es so. Mittlerweile wissen wir eben auch, dass die Aufmerksamkeitsökonomie, wie wir ja auch häufig sagen, dafür gesorgt hat, dass Aufmerksamkeit oder Zeit oder Daten, wenn wir es digital dann messen können, die wichtigste und wertvollste Ressource auf diesem Planeten sind. Und so schließt sich dann der Kreis und können wir uns eben dann fragen, naja, wie wollen wir denn jetzt diese Aufmerksamkeit und damit natürlich auch die inhaltliche Ebene davon besser nutzen, um gute Politik im Sinne von unser Zusammenleben besser zu gestalten, auch voranzubringen.
Frau Frevert, jetzt haben wir schon angesprochen, Social Media und so belohnen das Drama, belohnen den Konflikt. Unser Hirn nimmt das auch dankbar an. Haben wir da überhaupt eine Chance, da positiv irgendwas entgegenzusetzen? Was meinen Sie?
Natürlich. Und da müssen wir, ich will Frau Urner da nicht in die Parade fahren, aber vieles von dem, was jetzt sozusagen aus den Neurowissenschaften als ganz große Entdeckung auf uns kommt, das haben Philosophen des 18. Jahrhunderts schon genauso beschrieben. Also die Moderation, die notwendige Moderation zum Beispiel von Gefühlen, auch die Nähe oder die manchmal Ununterscheidbarkeit oder das Zusammenspiel, sagen wir es so, von rationalen, sagen auf lange logische Ketten hin orientiertes Denken und Fühlen. Also das ist alles etwas, was wir schon kennen, und wir kennen auch Lösungsmöglichkeiten. Also mich hat immer sehr, sehr, sehr beeindruckt den schottischen Moralphilosophen Adam Smith. Wir kennen ihn immer als den Verfasser der Bibel des Kapitalismus, aber er hat um die Mitte des 18. Jahrhunderts auch etwas anderes geschrieben, nämlich eine Theorie der moralischen Empfindung. Und in dieser Theorie der moralischen Empfindung, die keine Theorie ist, sondern auf empirischen Beobachtungen beruht, hat er zum Beispiel darauf verwiesen, wie wichtig es ist, seine Gefühle, die immer da sind, die in der Politik genauso da sind wie in der Ökonomie oder in sozialen Beziehungen, diese Gefühle gewissermaßen runter zu moderieren, sodass sie verständlich werden, dass sie als Kommunikationsmedium genutzt werden können und dass sie auch von denen die, mit denen ich jetzt kommunizieren möchte oder auch vielleicht nicht kommunizieren möchte, die aber auf jeden Fall in meinem Adressatenkreis sich befinden, verstanden und weiter bearbeitet werden können. Will heißen, wenn wir mit Gefühlen so umgehen, dass wir sie ungebremst, dann die rasende Wut ist sozusagen ein klassisches Beispiel dafür, an die Öffentlichkeit bringen, an den Adressaten bringen, dann passiert relativ wenig. Dann stehen wir mit unseren Gefühlen alleine oder jetzt durch die neuen sozialen Medien finden dann natürlich da auch unsere Filterblasen, die uns lieben. Aber wir erreichen damit nichts, denn das Gegenüber wird sich zurückziehen, weil es mit einer solchen ungebremsten Emotionalität gar nicht umgehen kann.
Ja, wobei wir jetzt in Amerika ja sehen, also unabhängig davon, wie die Wahl jetzt nächste Woche ausgeht, aber es werden ja schon Massen mobilisiert durch diese negativen Gefühle. Das kann man ja so nicht verleugnen, oder nicht?
Das stimmt, aber darauf kann man als Politiker und man kann auch als Medienmensch darauf eingehen und sagen, dass man diese Art von aufgeputschter Emotionalität nicht als Mittel der politischen Argumentation und der Mobilisierung akzeptiert.
Herr Helie, was meinen Sie? Reicht es, dass man sich vielleicht so sowohl die Medien und die PolitikerInnen darauf beschränken, sich auf ihre eigene Ethik so zu verlassen? Oder müssen wir da vielleicht sogar Regeln einführen? Braucht man mehr Regulierung?
Naja, über die Regulierung von sozialen Medien wird ja schon lange diskutiert. Und ich glaube, alles, was strafrechtliche Themen sind, muss auch recht viel besser durchgesetzt werden. Und oftmals haben diese Straftatbestände, zum Beispiel Volksverhetzung wäre so ein Teil des Strafrechts, der ja auch mit Emotionalisierung zu tun hat, in dem Falle von Feindbildkonstruktionen, dem Gegeneinander-Ausspielen von gesellschaftlichen Gruppen. Also ich glaube schon, dass sozusagen Regulierung viel, viel effektiver geschehen muss, aber trotzdem werden dadurch natürlich nicht diese Kommunikationsräume irgendwie entemotionalisiert werden. Und das wäre auch meines Erachtens falsch und das falsche Ziel. Ich glaube, wir müssen erstmal ja auch anerkennen, dass diese Emotionalität, das haben die beiden Forscherinnen ja auch schon gesagt, in der menschlichen Natur angelegt ist. Und soziale Netzwerke sind nun mal einfach von ihrem Geschäftsmodell so konzipiert, dass sie diese menschliche Natur für sich ausnutzen und daraus eben sozusagen Aufmerksamkeit generieren. Das heißt sozusagen im Geschäftsmodell der sozialen Netzwerke vor allem Verweildauer auf der Plattform generieren. Ich glaube, neben dem, dass wir da erstmal natürlich das Einhalten von Recht und Gesetz hinkriegen müssen, ist gleichzeitig aber auch der Umgang von demokratischen Kräften mit diesen Plattformen, eine effektive Kommunikation auf diesen Plattformen, was ganz wichtig ist. Nehmen wir mal TikTok als Beispiel. Wer die Plattform nutzt oder die App nutzt, der weiß, dass man innerhalb der ersten 1-2 Sekunden eigentlich das Publikum für sich gewinnen muss, weil sonst hat der Zuschauer, die Zuschauerin weiter geswiped zum nächsten Beitrag.
Und wir machen das richtig gut. Wir reden ja immer viel von der AfD, die da weit vorne dran ist und auch sich jetzt schneller irgendwie wohl klar gemacht hat, dass TikTok wichtig ist und dass man darüber viele Menschen mobilisieren und gewinnen kann. Wer macht es von den anderen Parteien richtig gut?
Ja, das ist unterschiedlich. Also ich würde sagen, es gibt so einzelne, vor allem Politikerinnen, fällt mir wieder auf, die das gut machen und für sich da auch eine Art der Kommunikation gefunden haben. Karin Ley von der Linken war in den letzten Wochen so eine, die eine extrem hohe Reichweite dadurch erzielt hat, dass sie diesen sogenannten Sommerhit Bauchbeine Po politisch umgedichtet hat und auch eine aus ihrer Sicht dann progressivere politische Deutung gegeben hat, diesen Song. Und dazu ist jetzt nicht jeder Politiker und jede Politikerin talentiert genug für, würde ich sagen. Also man muss da auch immer natürlich abwägen, was ist eigentlich etwas, was noch seriös genug ist und was ist vielleicht etwas, was schon peinlich ist und was ich eher nicht machen sollte. Ich würde sagen, Karin Ley hat es sehr gut gemacht. Also man muss einen Weg finden, finde ich. Das ist erstmal die Grundfrage. Wie kann ich für mein Publikum Relevanz schaffen? Und Relevanz kann ich über Themen, also eine Ansprache schaffen, die für mein Publikum wichtig ist, oder über eine Kommunikationskultur. Also das ist dann eben, Musik ist ein Element davon, die mein Publikum interessant findet. Und wenn ich beides sogar noch verknüpfe, wie das Karin Ley gemacht hat, relevante Inhalte zu vermitteln in einer, sozusagen in einem kulturellen, popkulturellen Format, was meine Zielgruppe gut findet, dann finde ich, hat man schon einiges geschafft.
Frau Frevert, meine Frage jetzt an Sie. Sie haben sich ja jetzt auch in Ihrem Buch Mächtige Gefühle, haben Sie es genannt, mit den verschiedenen Emotionen beschäftigt und so seit 1900 verschiedene historische Ereignisse daraufhin analysiert. Sie haben eigentlich so eine Art Lexikon der Gefühle gemacht, von A wie Angst bis Z wie Zuneigung. Da sind aber nicht nur diese Basisgefühle, wie wir sie so kennen, Trauer, Freude, Wut, Zorn und so dabei, sondern zum Beispiel auch sowas wie Vertrauen, Demut. Wieso sind das für Sie auch Gefühle? Warum haben Sie die damit reingenommen?
Naja, weil ich diesen sogenannten Basisgefühlen nie getraut habe. Das ist eine Erfindung der 1960er Jahre von einem amerikanischen Psychologen. Man muss dem nicht hinterherlaufen. Man kann, wie gesagt, ich bin ein Fan der Vielfalt des 18. Jahrhunderts. Und damals hat man mindestens 20 Gefühle aufgereiht und die analysiert, mindestens und noch viel mehr, wenn man die sprachlichen Differenzierungen dann zwischen Groll und Wut auch noch mit einbezieht. Vertrauen ist ein ganz, ganz, gerade in der Moderne, gerade in der Zeit, in der wir auch immer selber ja noch leben, ist es ein unglaublich wichtiges Gefühl und gerade für Politik ein unheimlich wichtiges Gefühl. Das vor allen Dingen deshalb, weil die alte Idee, dass man einem Herrscher oder einer Verfassung treu ist, also dass dieser Begriff der Treue abgelöst worden ist von Vertrauen, einem Vertrauen, was immer an Bedingungen geknüpft ist. Also ich vertraue nicht einfach bedingungslos, dann wäre das ein sehr naives Vertrauen, sondern ich vertraue, weil mir jemand sagt, mein politisches Programm sieht so und so aus und ich werde das auf die und die Weise durchsetzen. Bitte wähle mich dafür. Von daher ist Vertrauen ein Gefühl, das sozusagen auch eine Art von Währung beinhaltet und etwas ist, worum sich Personen, Politikerinnen, Politiker bewerben müssen, was sie zu erhalten suchen und was sie möglicherweise auch verspielen. Also ein ganz für die Demokratie ein absolut zentrales Gefühl.
Frau Unner, Sie fordern ja sogar eine emotionale Reife von den jeweiligen politischen Persönlichkeiten. Das ist vielleicht ja auch wirklich ein bisschen Typsache, inwieweit man eben gut Vertrauen gewinnen kann. Vielleicht hat man ein bestimmtes Charisma, was besonders wirkt. Wenn wir jetzt tatsächlich so eine Art Reifeprüfung einführen würden, da würden wahrscheinlich eine ganze Menge Leute durchfallen und irgendeiner muss ja den Job auch machen. Wie macht man das?
Ja, umso wichtiger, dass wir sie brauchen, würde ich sagen. Also es wäre dann so QED, oder? Also, denn wir haben ja jetzt von auch Herrn Hill und Frau Frevert gehört, Gefühle sind A, nichts Neues, weder in der Politik noch im Menschen, denn die sind einfach tief in uns verankert. Und wir haben uns aber angewöhnt, beziehungsweise halten es jetzt für normal, dass wir nicht darüber reden, dass das so ist. Oder noch stärker, dass wir Gefühle und Emotionen als etwas Schwaches häufig betrachten, als etwas, was nicht gezeigt, geschweige denn diskutiert, noch im öffentlichen Raum irgendwie was zu suchen habe und stattdessen es um vermeintlich rationale Debatten gehen müsste. Und wir haben gerade jetzt in der ersten Hälfte, würde ich mal sagen, der Sendung erfahren oder nochmal betont, dass das gar nicht geht. Also es ist unmöglich. Und das ist das, was ich mittlerweile auch ein Stück weit als Absurdistan bezeichne, dass wir uns also die Falschen und jetzt nicht, weil ich sie falsch finde oder andere Moralvorstellungen haben, sondern eben biologisch falschen Geschichten darüber erzählen, wie wir Menschen funktionieren und irgendwie miteinander Aushandlungsprozesse, und nichts anderes ist Politik, ja, betreiben. Dass dabei Gefühle und Emotionen immer eine Rolle spielen, ist klar. Und wenn wir jetzt Menschen diese Aufgabe anvertrauen, da sind wir beim großen Begriff des Vertrauens, den Frau Filbert eben genannt hat, dann müssen wir doch sicherstellen, dass sie das gut können. Und da könnte so eine, wie wir das dann nennen, ist mir völlig egal. Ja, also wenn jetzt jemand ein Problem mit dem Begriff emotionale Reifeprüfung hat oder so, wir können das gerne umbenennen. Aber dass eben wichtig ist, dass die Menschen, die dann von uns dieses Vertrauen bekommen, dass diese Menschen in der Lage sind, diesen Aushandlungsprozess zwischen verschiedenen Bedürfnissen und damit Gefühlen und Emotionslagen gut zu gestalten.
Frau Frevert, haben wir nicht eigentlich schon sowas, vielleicht nicht wie eine emotionale Reifeprüfung, aber allein die Tatsache, dass Menschen gewählt werden, zeigt doch schon, dass sie in irgendeiner Form in der Lage sind, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, oder nicht?
Ja, sicherlich. Ich finde diese Idee mit der emotionalen Reifeprüfung ganz charmant. Ich würde einen Tuck vorher anfangen und sagen, das ist nicht nur für Politiker wichtig, sondern das müsste eigentlich sozusagen entweder Hidden Curriculum oder auch ganz offenes Curriculum sein in unserer Erziehung, in unserer ganzen Bildungsgeschichte. Wie wir mit unseren Gefühlen umgehen. Also wir haben sie, ist ganz klar, wir thematisieren sie sehr häufig. Häufiger als früher. Wir rationalisieren sie auch. Also das, was wir jetzt hier machen, ist im Prinzip genau die Rationalisierung von Gefühlen, die wichtig ist. Aber wir müssen das auch in jede einzelnen zukünftigen Bürger, jede zukünftige Bürgerin vermitteln. Seine Gefühle zu kennen, seine Gefühle zu moderieren, runter oder rauf zu tun, je nachdem, wie es auch strategisch wichtig ist. Der strategische Einsatz von Gefühlen ist wichtig, gerade auch in der Politik, aber auch auf der Seite von uns Wählerinnen und Wählern, die wir nicht professionelle Politikerinnen sind, ist es wichtig, sozusagen auch zu zeigen, an welchem Punkt mir etwas wahnsinnig zentral ist und ich dann auch emotional reagiere, ohne dass ich auf diese Emotionalität dann letztendlich reduziert werde.
Genau das, Frau Frevert, dazu lade ich ein. Also es ist quasi ein besonderer Kreis, für den es wichtig ist, aber natürlich gilt es für alle Menschen. Also das ist ganz wichtig. Es ging mir nicht hier um eine exklusive Aufgabe nur für die Menschen, die hauptberuflich Politik betreiben.
Herr Helje, was meinen Sie dazu?
Also ich würde es noch etwas größer ziehen, weil mein Gefühl, wir sind ja beim Thema Emotionen, mein Gefühl ist in meinem Job oftmals, dass wir insgesamt eine unterentwickelte politische Rhetorik haben in Deutschland. Und im Grunde haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg, selbstverständlich nach sozusagen dieser Erfahrung, der auch dem Missbrauch von politischer Rhetorik, auch von Emotionen durch die Nationalsozialisten, haben wir in Deutschland weder in den Schulen noch in den Universitäten noch auch in der Ausbildung von politischem Personal die Rhetorik wirklich gestärkt und als ins Zentrum auch von Ausbildungswegen gesteckt. Das ist in anderen Ländern anders. Ich habe selber in Großbritannien studiert und auch eine Zeit in den USA verbracht. Und da wird das immer noch sehr stark auch mindestens an Universitäten, wenn nicht sogar aber auch in der Schule und dann eben auch für die allermeisten Menschen wirklich gelehrt, wie eigentlich Rhetorik funktioniert, wie man auch debattiert. Und ich glaube eben, weil Emotionalität ein Punkt und ein Aspekt von Rhetorik ist, aber auch nicht alles ist, sollten wir uns sozusagen der Rhetorik insgesamt stärker wenden in Deutschland. Es ist ja teilweise schon wirklich eine Qual, wenn man sich meinen ganzen Vormittag Bundestagsreden angucken muss, wie wenig da eigentlich wirklich ein Argument mal attraktiv, konsequent und ansprechend vorgetragen wird, dass Menschen dem auch folgen können, dass so etwas wie auch Erzählungen eine Rolle spielen. Das ist leider alles sehr unterentwickelt und deswegen würde ich es noch größer ziehen und auf den Bereich der Rhetorik insgesamt und nicht nur die Emotionalität hier isolieren.
Wir reden über Gefühle im Forum bei SWR Kultur. Mehr Gefühl wagen, retten wir die Demokratie mit Emotionen, haben wir die Sendung genannt. Mit dabei sind Professor Dr. Ute Frevert, Historikerin, Dr. Johannes Hilje, Politikberater und Professor Dr. Maren Urner, Neurowissenschaftlerin. Ich bin Eva Röder und ich will jetzt mal in die Runde eine Frage stellen. Wenn wir jetzt gerade schon darüber gesprochen haben, eigentlich haben wir doch nach dem Zweiten Weltkrieg aus ganz bestimmten Gründen gesagt, wir bauen unsere Institutionen so, dass sie eben nicht mehr der Willkür unterliegen. Wir nehmen die Emotionen raus. Frau Frevert, Sie schreiben sogar, zitieren in Ihrem Buch auch den ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss, der sagte, bleibt ja illusionslos. Das ist mir irgendwie hängen geblieben. Müssen wir jetzt eigentlich wieder das umdrehen? Müssen wir auch unsere Institutionen entsprechend umbauen, dass sie wieder empfänglicher sind für Emotionen? Und wie könnte das aussehen?
Eigentlich ist diese verordnete Nüchternheit, die nach 1945 im Westen des Landes, muss man auch mal betonen, der Osten hat da sich ganz anders aufgestellt, auch nur eine Chimäre gewesen. Wenn Sie sich auch ruhig mal Parlamentsreden anschauen aus den 60er Jahren, auch zum Teil aus den 50er Jahren, in diesen riesigen, Gesellschaft fast zerreißenden, existenziellen Fragen der Wiederbewaffnung zum Beispiel 1955 oder dann die Debatten über die Notstandsgesetze. Da wurde rhetorisch, also massiv aufgerüstet, emotional aufgerüstet, mit Feindbildern argumentiert, mit verächtlichen Adjektiven um sich geworfen. Also man kann diese Vorstellung von Theodor Heuss, der übrigens selber auch nicht ganz so illusions- und emotionslos war, wie er es empfohlen hat, das hält der Wirklichkeit der Nachkriegsgeschichte auch nicht unbedingt stand. Worauf man definitiv verzichtet hat, ist diese Massenmobilisierung, die wir aus dem Faschismus kennen, mit großen Aufmärschen, mit großen, was weiß ich, Fackelparaden. Das hat dann die DDR gerne weitergeführt. Aber das politische Geschäft an sich war schon auch nicht ganz ohne Gefühl.
Sehe ich genauso. Es ist nicht emotionslos, die politische Kultur in Deutschland. Aber es ist, wenn, dann doch eher eine sogenannte negative Emotionalisierung. Also Sie haben es gerade selbst gesagt, Frau Frevert, da wurden Feindbilder auch in den 50ern schon konstruiert. Es gab den Hass und die Wut bezüglich der Ostpolitik von Brandt. Und man sieht das ja auch heute beim Kanzler. Dem wird ja auch immer so eine Emotionsaversion unterstellt. Und ich würde sagen, der Kanzler kann schon emotional sein, aber dann, wenn er selbst angegriffen wird und sozusagen gegenschießt. Wir erleben das auch tatsächlich oft im Bundestag, dass bei den Regierungserklärungen oder auch bei der Haushaltsrede gibt es ja immer dann erstmal die Rede des Oppositionsführers. Wenn Friedrich Merz Olaf Scholz attackiert im Bundestag, dann reagiert der Kanzler auch emotional zurück und schießt zurück. Und das tut er auch auf Marktplätzen. Es gab in Brandenburg mal diese Situation, wo er auf so Störer reagiert haben, die ihn als Kriegstreiber beschimpft haben. Und dann gab es einige Medienberichte danach und auch so ein Hashtag auf X, auf der Social-Media-Plattform, der hieß dann Scholz on Fire. Und das beinhaltet ja einen emotionalen Kanzler. Und das ist aber oftmals, meine Beobachtung zumindest, eine ja so vermeintliche negative Form der Emotionalität, das Nutzen von Emotionen wie Hoffnung, Begeisterung, Leidenschaft auf eine positive Art und Weise, das kommt doch in der deutschen politischen Emotionskultur zu kurz, finde ich.
Frau Urner, Hoffnung, Begeisterung, Leidenschaft. Wir leben in einer Zeit der multiplen Krisen, wie es immer so schön heißt. Ihr großes Thema, auch die Klimakrise und so. Fühlt sich da das Volk, sage ich jetzt mal, nicht auch veräppelt, wenn da jetzt einer daherkommt mit Hoffnung und Visionen und Mensch, alles wird doch irgendwann gut?
Ja, das ist eigentlich das Traurige, deshalb zögere ich kurz, dass Sie, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, dass Sie genau diese Frage stellen. Also das zeigt eigentlich genau das Problem, nämlich, dass wir uns mittlerweile so sehr von einem, ich nenne es ja ganz einfach, wofür statt wogegen denken, entfernt haben, dass man als naiv und irgendwie fast trottelig hingestellt wird, wenn man jetzt sagt, können wir jetzt bitte darüber reden, wie wir es besser machen wollen und nicht im Sinne von irgendwelche absurden Ideen, wie wir besiedeln als nächstes den Mars, diskutiert, sondern sagt, naja, ganz real hier auf diesem Planeten, wie kriegen wir die Herausforderungen und Probleme in uns als Menschen und im politischen Umgang besser gestaltet. Das ist eine weitere Ausprägung von dem, was ich Absurdistan nenne, also dass wir uns angewöhnen haben, wenn wir über Lösungsansätze, und manche schrecken ja schon beim Wort Lösung zusammen, weil sie irgendwie denken, da will ihnen jetzt jemand was indoktrinieren oder wie auch immer. Das ist absurd, ja. Also, dass wir selbst da eine Kultur, und das ist am Ende eine kulturelle oder auch am Anfang eine kulturelle Frage, dass, naja, wir müssen halt sagen, dass alles schlecht wird und immer schlechter wird, kreiert haben. Warum ist das so fatal? Weil es dafür sorgt, dass wir genau das nicht mehr tun können, was wir jetzt so dringend brauchen, nämlich über Lösungsansätze zu reden. Und das wissen wir eben auch aus der Psychologie und den Neurowissenschaften der letzten Jahrzehnte. Also das sind alles keine Breaking News oder brandneue Erkenntnisse, dass wenn Menschen ein, zweimal und vor allem dann noch häufiger gesagt bekommen, dass sie nichts ändern können, das klassische, die da oben machen doch sowieso, was sie wollen, dass genau das dann passiert, dass sie es nicht mehr ändern können. Also im wahrsten Sinne des Wortes, unser Körper das dann nicht mehr leisten kann. Wenn die Probleme, wie Sie ja auch richtig gefragt haben, so groß sind, wir die multiplen Krisen haben und so weiter, dann ist es doch noch notwendiger, darüber zu sprechen, wie wir besser damit umgehen können, statt zu sagen, morgen ist der Weltuntergang. Dann, und das meine ich überhaupt nicht zynisch, im Gegenteil, können wir auch im Bett liegen bleiben.
Fällt Ihnen denn ein positives Beispiel ein? Entweder von einem Thema, was auf eine besonders lösungsorientierte Art und Weise diskutiert wurde oder eine besondere Persönlichkeit, die sich da hervorgetan hat in der letzten Zeit, wo Sie sagen würden, ja, das ist doch mal ein guter Weg.
Ich erlebe das in ganz, ganz vielen Zusammenhängen in verschiedenen Kreisen. Also zum Beispiel im politischen Raum, wenn wir, und das ist natürlich ganz schwierig, wenn man dann ein Beispiel nennt, weil dann heißt es direkt wieder, man gehört der und der Partei irgendwie an oder findet es gut, was die und die Partei macht. Also ein ganz wichtiger Punkt beim Gruppendenken. Deshalb das als Vorwarnung hier vorausgeschickt. Ja, zu sagen, wie zum Beispiel Robert Habeck diskutiert hat, wie wir denn jetzt mit, als der russische Angriffskrieg begann, damit umgehen, wie wir unsere Energiefrage neu beantworten wollen, also die Energiefrage im Sinne von Energieversorgung, und sich da immer wieder und auch jetzt nicht müde wird, sich immer und immer wieder hingestellt hat und wirklich Erklärungen abgegeben hat, die zumindest ein bisschen länger sind als die 2 Sekunden, von denen wir eben auch schon gehört haben, oder ein Bild oder ein Meme, und einfach sehr ehrlich dargestellt hat, was jetzt die Fragestellung ist und wie wir besser damit umgehen können. Und das Interessante war, dass gerade zu Anfang ich dann sowohl in öffentlichen als auch politischen Diskussionen, die eben nicht öffentlich waren, immer mehr gehört habe, dass Menschen verschiedenster Parteien und eben dieses klassische Gruppendenken damit auch ein Stück weit überwunden werden konnte, sich positiv dazu geäußert haben, weil sie gemerkt haben, da passiert gerade was, was eigentlich der Kernaufgabe von Politik näher kommt, nämlich, wie gesagt, unser Gesamtzusammenleben besser zu gestalten und eben nicht an den nächsten Wahlkampf zu denken und wie man jetzt am besten irgendwie kurzfristig Wählerstimmen mobilisiert.
Ich würde das gerne unterstützen. Mir wäre auch sofort der frühe Robert Habeck eingefallen als positives Beispiel, weil genau das Transparentmachen von Herausforderungen und von den komplexen Antworten, die man auf diese Herausforderungen finden muss und die verschiedenen Schritte, die man gehen muss, auch die gegeneinander abzuwägen. Also dieses öffentliche Resonieren über die Situation und wie man aus dieser Situation das Beste machen kann, das ist eigentlich die Blaupause für die Erweckung und auch Stabilisierung von Vertrauen. Also nicht im Hinterzimmerchen irgendwie zu sagen, ja, und das ist der einzige Weg und den gehen wir jetzt und alles andere ist Unsinn, sondern die Bürgerinnen und die Bürger sozusagen mitzunehmen in dieses Denken in Alternativen und das Abwägen von Lösungen. Das hat er am Anfang großartig gemacht, aber es hat er auch nicht gehalten. Und viele Leute haben auch damals schon dann gesagt, also wir wollen eben ja doch jetzt nicht beim Zaudern und Zögern und Hadern zugucken. Wir wollen doch von unseren Politikern Entscheidungsmacht und Führungsstärke, was ja auch immer gegen Olaf Scholz gewendet wird, haben. Also will heißen, es ist unglaublich schwierig als Politiker oder als Politikerin diesen schmalen Grat zu finden, die Bürgerin nicht zu dominieren und zu sagen, ihr habt sowieso keine Ahnung und ich mache das jetzt mal für euch und zugleich aber doch auch zu sagen, nach allem reiflichen Überlegen ist das der Weg, den ich jetzt vorschlage. Die anderen haben viel, viel größere Nachteile, die Wählerschaft dann auch mitzunehmen. Und diese Balance zu halten, dieses zu schaffen, ist wahnsinnig schwierig aufgrund eines sehr polarisierten und auch medial verstärkten politischen Klimas.
Ja, Herr Hilje, ist es überhaupt möglich jetzt auch, wenn wir jetzt mal auf so die demokratischen Institutionen eingehen? Es gibt lange Prozesse, man muss Kompromisse finden. Die Kompromisse sind natürlich nicht das, was sich Partei A und B am Anfang wirklich überlegt hat. Das ist dann eine Mischung aus verschiedenen Haltungen, Meinungen, die da in Politik gegossen werden. Und das ist natürlich im Ergebnis für die Leute, die vielleicht anfangs begeistert waren für die eine Seite, immer auch ein Stück weit frustrierend ist vielleicht groß gesagt, aber es ist jetzt nicht sowas, wo man sagt, cool, meine Begeisterung hält an. Kann man dem irgendwie beikommen?
Das ist ja überhaupt nichts Neues. So funktioniert unsere Demokratie glücklicherweise seit dem Zweiten Weltkrieg, dass wir mit Koalition arbeiten, mit Kompromissen arbeiten und so weiter, dass wir einen Interessensausgleich hinbekommen müssen. Was heutzutage vielleicht etwas verstärkter ist, sind die externen Faktoren, also die Krisen, die Konflikte, die wir nicht allein in einem nationalstaatlichen Rahmen regeln können, sondern die man global zusammen in den Griff bekommen muss. Und trotzdem, finde ich, erwecken viele Politikerinnen und Politiker auf nationalstaatlicher Ebene noch zu oft den Eindruck, sie können eigentlich diese Dinge allein aus dem Nationalstaat heraus, also sei es jetzt Migration, sei es der Klimawandel, große Konflikte in der Welt regeln. Das funktioniert nicht. Und so entsteht natürlich eine Enttäuschung, wenn ich in einem Bundestagswahlkampf, wo eine Bundesregierung gewählt wird, den Eindruck erwecke, ich kann jetzt sämtliche Probleme lösen in einer Regierungsbeteiligung, ohne diese globalen und europäischen Ebenen natürlich der Politik da einzubeziehen. Also ich glaube, da braucht es mehr Ehrlichkeit für die wirklichen Handlungsmöglichkeiten auch von Politik aus dem nationalstaatlichen Rahmen heraus. Und das muss natürlich dann zu der Schlussfolgerung letztendlich führen von mehr globaler Kooperation. Und wir erleben ja leider gerade genau den entgegengesetzten Trend, dass nationalistische Kräfte an Zuspruch gewinnen, Wahlerfolge feiern und wir dann diese Probleme, die übernational, überstaatlich eigentlich angesiedelt sind, noch weniger lösen können.
Herr Hilje hat schon den Rechtsruck angesprochen. Da wurden ja zumindest zu Beginn des Jahres ganz viele Millionen Menschen mobilisiert, sind auf die Straße gegangen, weil sie sich Sorgen machen um die Demokratie, weil sie sich Sorgen machen um ihre Mitmenschen, die möglicherweise dann nicht mehr hier leben können. Die Sorge mag nicht weg sein, aber die Mobilisierung ist nicht mehr so da, Frau Frevert.
Wir können Menschen nicht daueremotionalisieren. Also das wissen wir auch von uns selber. Wir können uns für eine Sache sozusagen jetzt begeistern oder auch darüber empören. Aber das kann man schwer sozusagen den ganzen Tag von morgens bis abends durchhalten. Und man kann es vor allen Dingen nicht dann auch noch mehrere Tage und Wochen und. Man kann nicht dauernd auf die Straße gehen. Es hat dann auch mal ein Ende. Und trotzdem, diese, ich glaube, es sind 4 Millionen Menschen gewesen, die zwischen Januar und, ich glaube, August, habe ich die letzte Zahl gelesen, in Reaktion auf diese unsäglichen Geheimtreffen da in Potsdam, der rechtsextremen Kreise, auf die Straße gegangen sind und nicht nur eben in Berlin und nicht nur in Frankfurt, sondern auch in kleineren Orten eine hohe Mobilisierung. Es ist die höchste Mobilisierung, die überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik jemals erreicht wurde. Geht noch weit über die Nachrüstungsdebatten und Mobilisierung damals hinaus. Und das bleibt auch. Die Menschen, die damals auf die Straße gegangen sind, die haben ihre Meinung nicht verändert. Die sind nicht lethargisch geworden. Sie haben vielleicht andere Wege gefunden, vielleicht im Familienkreis, im Freundeskreis weiter darüber zu reden. Diese Mobilisierung hat mir gezeigt, dass Menschen hier hinter unserer Verfassung stehen, hinter unserem Grundgesetz stehen und auch bereit sind, dafür etwas zu tun.
Frau Urner, jetzt ist aber doch wohl offenbar auch Vertrauen in Institutionen, Staat, Rechtsstaatlichkeit etc. verloren gegangen. Gibt es eine Strategie, einen Weg, einen ersten Schritt, den Sie gehen würden, um das wiederherzustellen oder zumindest wieder mehr Leute zu gewinnen? Wieder mehr Leuten auch das Gefühl zu nehmen, ich bin hier irgendwie gelähmt und egal, was ich mache, es bringt eh nichts.
Ja, genau, das ist die Brücke zu dem, wo wir ja eben angekommen sind mit der erlernten Hilflosigkeit. Und die Gegenspielerin zu dieser Hilflosigkeit ist die Selbstwirksamkeit. Also sprich, die Überzeugung und damit einhergehend dann auch die Kraft, etwas verändern zu können. Im besten Fall gemeinsam mit anderen Menschen. Und das ist ja auch der demokratische Grundgedanke. Und wir wissen da wirklich auch natürlich schon seit Frühzeiten und auch jetzt, seitdem wir das quasi in der empirischen Psychologie und anderen Humanwissenschaften messen können und beobachten können, dass Menschen, die das Gefühl haben, etwas tun zu können, dann tatsächlich auch anfangen und erfolgreich sein können. Also es ist natürlich nicht die hinreichende Bedingung, wie ich sagen würde, sondern die notwendige Bedingung. Am Ende des Tages passieren sozialgesellschaftliche Veränderungen dann, wenn Menschen diese Überzeugung haben, sich dann etwas trauen, was aktuell nicht normal ist, vielleicht auch nicht den bisherigen Regeln entspricht, vielleicht sogar Regulierung, hatten wir vorhin auch schon, Gesetzesbrüche beinhaltet. Ich muss da auch an die Suffragettenbewegung, zum Beispiel in Großbritannien, denken. Mhm. Und dann einfach etwas einfordern, wo sie die Überzeugung haben, und da sind wir wieder bei den Werten und Bedürfnissen vom ganz am Anfang, die Werte haben oder die Überzeugung haben, dass es anders sein sollte. Und im Kern steckt eben immer diese Überzeugung, dass ich auch wirklich etwas verändern kann. Und dafür brauchen wir diesen Wofür-Diskurs, also diese Frage, wo wollen wir eigentlich hin, was jetzt, wie wollen wir weitermachen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und das beginnt in der frühkindlichen Bildung und hört in der politischen Debatte auf.
Herr Hilde, wie kann Politik das aufgreifen, wenn wir auch davon ausgehen, wir gönnen es ja manchmal nicht mal Politikerinnen und Politikern, dass sie ihre Meinung ändern, dann sind sie gleich nicht ehrlich oder so, obwohl das ja eigentlich genau Teil des politischen Prozesses sein soll. Wie kann man das aufgreifen, um die Leute, ja, um auch glaubwürdig zu bleiben und den Leuten das Gefühl zu geben, ihr könnt hier was erreichen, wir hören euch?
Ich glaube, Frau Urner hat gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar diesen Dualismus von Hilflosigkeit und Selbstwirksamkeit. Und wenn ich das nochmal auf politische Themen übersetze oder auch Emotionalisierungsstrategien in der Politik, dann würde ich hier sozusagen als Ausformung dessen nochmal die Verlustängste nennen, die von der AfD immer wieder verstärkt und genutzt werden und dann auch in eine Wut sozusagen überführt werden gegen die etablierten Parteien, gegen globale Eliten und so weiter. Und nehmen wir mal hier das Thema der klimafreundlichen Modernisierung von Industrie und Gesellschaft. Das wird oftmals leider viel zu technisch als Transformation bezeichnet, auch von der Politik selbst und von Teilen der Regierung. Aber es ist ein zentrales Projekt dieser Bundesregierung. Und es ist selbstverständlich mit großen Veränderungen in der Arbeitswelt, aber auch in der privateren Lebenswelt von Menschen behaftet. Und Kräfte wie die AfD behaupten nun, dieser Umbau zur Klimaneutralität, der vernichtet eure Jobs, der vernichtet euren Lebensstil, also Diesel fahren, Fleisch essen und so weiter. Euch wird im Grunde die Kontrolle über euer Leben genommen. So, und dazu bräuchte es ja eigentlich diese Selbstwirksamkeitserzählung. Ich würde sagen, eine Gegenemotionalisierung über Kontroll- und Handlungsfähigkeit. Und der
Wie würde Kanzler das aussehen? Was würde ich stattdessen vermitteln?
Ja, ich komme gleich dazu. Der Kanzler macht wiederum was anderes. Er sagt, stellt sich hin und sagt, ich regel das mit der Industrie, diesen Umbau sozusagen unseres Wirtschaftssystems hin zu Klimaneutralität. Ihr müsst euch nicht drum kümmern, ich regel das für euch. Das ist so ein bisschen das, was der Kanzler ausstrahlt. Jemand, der das anders gemacht hat, und das ist für mich jetzt ein weiteres positives Beispiel, ist Joe Biden. Der hatte ja diesen sehr großen Inflation Reduction Act, was eigentlich hört sich erstmal nur nach Inflationsreduzierung an, aber es ging um ein massives Investitionsprogramm in Klimaneutralität. Und der hat in seinen großen Reden, wo er dieses Programm beschrieben hat, immer wieder ganz konkrete gesellschaftliche Gruppen angesprochen und wie sie Teil dieses Wandels sind. Er hat die Bauarbeiter und die Handwerker angesprochen, die ja, wenn man die Energieversorgung auf Klimaneutralität umstellt, erstmal Löcher buddeln müssen, da neue Rohre reinsetzen müssen, die müssen Heizung austauschen und so weiter, war bei uns auch ein großes Thema. Er hat die Landwirte angesprochen, die auf eine emissionsfreie Landwirtschaft umstellen. Er hat aber auch positive Effekte beschrieben. Er hat gesagt, in den Großstädten wird die Luft besser zum Atmen, das heißt weniger Kinder werden an Asthma erkranken. Also er hat für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen da eine Gewinnerzählung draus gemacht und er hat vor allem eine Handlungsfähigkeit und deshalb auch eine Kontrollfähigkeit für die Leute hergestellt. Und sowas haben wir leider in der deutschen Kommunikation über dieses Großprojekt der klimafreundlichen Modernisierung gar nicht.
Frau Frevert, ich will ganz am Schluss noch mal auf die US-Wahlen zu sprechen kommen, vor allem, weil wir jetzt auch, was Rhetorik angeht oder diese Emotionen angeht, die USA auch als Positivbeispiel genannt haben. Das ist in der politischen Kultur einfach stärker verankert. Die Charaktere, selbst das Privatleben der politisch Entscheidenden sind wesentlich wichtiger, spielen eine größere Rolle und trotzdem überbieten sich jetzt beide PräsidentschaftskandidatInnen in Weltuntergangsszenarien. Also hat das irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. Kann man da irgendwie entgegenkommen?
Dieses schöne Beispiel, was Herr Hilje vorhin brachte über die größere rhetorische Kompetenz der angelsächsischen Welt, würde ich eher auf Großbritannien beschränken, nicht unbedingt auf Amerika ausdehnen. Gerade auch dieses Family, das Denken in We are Family in den USA hat Untiefen, wie wir immer dann sehen, wenn eben die privaten Dinge nach oben gekehrt werden und daraus dann auch politische Argumente gemacht werden. Also das finde ich jetzt nicht unbedingt vorbildlich, aber vorbildlich im Sinne jetzt nicht, dass wir ihm nacheifern sollten, aber im Sinne dessen, dass sie uns den Vorschein eigener Verhältnisse geben, ist natürlich diese extreme Polarisierung, die durch das Zwei-Parteien-System natürlich bestätigt wird, aber insgesamt durch wirklich vollkommen gegensätzliche Botschaften, ob es in der Abtreibungsfrage ist, ob es in der Migrationsfrage ist und ob es auch in der Frage der Energieversorgung und der erneuerbaren Energien und der Umrüstung der Wirtschaft auf weniger Emissionen geht, da stehen sich wirklich zwei Lager gegenüber. Und ich habe immer gedacht, so weit wird es in Deutschland nicht kommen, weil wir einfach ein sehr viel pluraleres Parteiensystem auch haben, was ja auch noch immer pluraler wird, wie wir im Moment beobachten können. Aber letztendlich geht es, und auch nicht nur in Deutschland, sondern in anderen auch europäischen Ländern, scheint es in die Richtung zu gehen, die uns Amerika auf eine sehr, sehr dramatische und negative Weise im Moment vormacht.
Und ein Weg, eine Idee, wie können wir das stoppen?
Ich finde, dass wir, also die Mobilisierung war ja ein großes Thema, für die Werte, die Bedürfnisse, die Empfindungen auf die Straße gehen und zeigen, dass man etwas verändern möchte. Aber diese Veränderung geschieht nicht nur auf der Straße, sie geschieht tagtäglich in unserem eigenen Kommunikationsverhalten, in unseren Familien, mit unseren Freunden, mit unseren Nachbarn, mit unseren Arbeitskollegen. Und da finden wir schon eine Vielfalt von Positionen. Und mit dieser Vielfalt müssen wir umgehen lernen. Wir müssen auch da emotional intelligent werden oder reif, wie auch immer, und die Bedürfnisse und die Orientierung anderer Menschen einbeziehen, anstatt sie sofort an den Rand zu schieben und sagen, nein, mit dem rede ich nicht. Also diese Art von emotionaler Kommunikation durch Emotionen, aber auch Kommunikation über Emotionen ist überall da, wo wir in unserem Alltag stehen, unglaublich wichtig. Und das können wir nicht nur den Politikern überlassen.
Mehr Gefühl wagen, retten wir die Demokratie mit Emotionen, war das Thema heute im Forum bei SWR Kultur. Darüber habe ich diskutiert mit Professor Dr. Ute Frevert, Historikerin, Dr. Johannes Hilje, Politik- und Kommunikationsberater und Professor Dr. Maren Urner, Neurowissenschaftlerin. Mein Name ist Eva Röder. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.